Macht der Geschichten, euer Podcast für Business Storytelling und Story Marketing. Präsentiert von Story Art Business. Erzählt von Franziska Hirschelmann und Manuela Kahle. Aufgeflogen. Wir begeben uns mit euch in unserer aktuellen Folge auf den Pfad der Kunst und mitten in das Atelier des Malers Wolfgang Beltraki. Und damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Macht der Geschichten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unseren Streifzügen durch Storytelling, Story-Marketing und Business-Kommunikation.
Wolfgang Beltraki. Künstler, Fälscher und Protagonist einer der größten Kunstfälscherprozesse seit Ende des Zweiten Weltkrieges und Maler, Autor und unglaublicher Geschichtenerzähler. 10 Jahre ist es her, dass Beltraki als Fälscher aufflog und in die Geschichte einging und auf den Tag genau 70 Jahre, dass er das Licht der Welt erblickte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Wolfgang Beltraki.
Und für uns steht natürlich die Frage im Raum, warum wir uns gerade dem Maler und Fälscher Beltraki widmen. Besonders auch im Hinblick auf das Storytelling im Business-Kontext. Was hat bitte das eine mit dem anderen zu tun? Und wir werden sehen, sehr viel. Wir werden schauen, was Beltraki als Fälscher, aber auch als Künstler und Mensch so besonders macht. Wie er damals wie heute seine Kunst in den Markt und an den Mann brachte und heute bringt. Ganz besonders mit dem Fokus darauf, wie er mit seinen bewegten und medienwirksamen Geschichten nach außen tritt und so ja eine erfolgreiche Unternehmung betreibt.
Sein Wirken, damals wie heute, zeigt Besonderheiten, die für den Unternehmenskontext, insbesondere das Marketing, von Bedeutung sind und verdeutlichen, was es mit dem Storytelling auf sich hat, wie es wirkt und wie es eingesetzt werden kann. Faszination Beltraki eben.
Ja, aber wo liegt nun ganz konkret die Faszination an Beltraki? Ist es der Mensch, das Thema, die Kombination aus beidem? Was denkst du, Manuela?
Für mich liegt die Faszination Beltraki in der Fülle der Facetten. Ja, er hat unheimlich viele Facetten, aber im Vordergrund stehen für mich einmal die Person. Es steht sein Können im Vordergrund und sein unglaubliches Geschichtenerzählen. Und deshalb sitzen wir ja eigentlich heute hier. Denn er ist ein sehr charismatischer Typ, auch ein sympathischer Typ. Und sein Können, seine Malerei ist natürlich im Umfang, im handwerklichen Können und in den Ideen ja nahezu ungeschlagen oder unschlagbar. Also die Breite seiner Fälschungen, die Tiefe seiner Fälschungen, das ist schon ganz besonders. Und ich glaube, diese Kombination aus all dessen oder aus all diesem macht natürlich schon einen ganz großen Teil des Faszinosums Beltraki aus.
Wobei ganz klar, Beltraki wäre nicht Beltraki ohne seine Frau Helene. Und ich finde, dass bei diesen beiden so diese kriminellen Energien, die ich ganz eindeutig wahrnehme, ja, einfach auf handwerklichen Perfektionismus treffen. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich die beiden zusammen sehe, für mich sind das so Bonnie und Clyde. Ich so irgendwie so ein sympathisches Gangsterpaar, was große, fiktive ja, Lügengeschichten im Prinzip erzählt und mit diesen ja erfolgreich geworden ist. Und diese Lügengeschichten, das klingt böse, Lügengeschichten sind ja immer so sehr negativ konnotiert, aber diese Geschichten sind ja im Prinzip ja jetzt Teil ihrer eigenen echten Geschichte geworden und das ist für mich so faszinierend. Also im Prinzip handelt es sich ja um kriminelle Menschen, die aber es irgendwie schaffen, charismatisch, sympathisch, ja einfach, man hat das Gefühl, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. So.
Ja, das sind sie natürlich. Vor allen Dingen, ich glaube, es macht schon viel die Person Beltraki aus. Helene ist immer ein wenig im Hintergrund, nichtsdestotrotz immer und stetig an seiner Seite. Man darf auch nicht vergessen, Beltraki war schon Fälscher, als er Helene kennengelernt hat und die das Ganze aber ganz einfach mitgetragen hat und zu einem großen Teil auch. Wir werden darauf zurückkommen. Kriminelle Energien, ja. Und unzertrennlich auch. Und Helene scheint mir auch immer wieder diejenige zu sein, die Beltraki einen Rahmen gibt, ja, in dem, was er tut und wie er nach außen tritt. Die Sympathie aber, denke ich, was die beiden auch als Paar ausmacht, ist, dass sie nicht nur die kriminelle Energie haben, sondern dass sie darüber hinaus mit diesem Paarsein ja einen, sagen wir jetzt mal so, eine Art Wertekontext vertreten. Ja? Wir sind ein Paar, wir lieben uns. Beltraki betont auch immer, dass er Helene mehr liebt als die Malerei. Es wäre seine Frau.
Und sie spielen das ja auch. Es gibt ja ein Buch, wo sie, als sie in Untersuchungshaft saßen, ihre Briefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben, veröffentlicht haben. Und diese Liebesgeschichte, die ja in diesem Rahmen ja irgendwie mit integriert ist, spielt durchaus eine große Rolle. Da gebe ich dir recht.
Genau, das spielt eine große Rolle. Und diese Kombination aus Sympathie, diese Kombination aus Sympathie und Können. Man darf auch nicht vergessen, einem Genie verzeiht man sehr viel. Ein Genie darf auch mal über die Schranken hinaustreten. Plus dann doch diesem Wertekontext, mit dem wir uns natürlich ohne Frage ganz schnell identifizieren können, macht natürlich einen großen Bereich dessen aus, was die beiden als Paar auch faszinierend macht.
Wolfgang Beltraki, um vielleicht noch mal ein bisschen zu seiner Geschichte als Fälscher zu kommen, hat ja fast 40 Jahre erfolgreich gefälscht, 40 Jahre den Kunstmarkt gekonnt an der Nase herumgeführt. Da muss man sich schon fragen, ja, wie kann das funktionieren? Und da sind wir uns ja einig mit Geschichten und Geschichten für Geschichten.
Das ist richtig. Also Kunst an den Markt zu bringen, hat immer auch das große Thema der Echtheit der Kunst. Das wird natürlich auf vielerlei Weise geprüft. Und ein wichtiger Aspekt im Kunstmarkt ist natürlich die sogenannte Provenienz eines Bildes. Also im Grunde die lückenlose Geschichte eines Bildes von der Entstehung vom Maler im Atelier bis zum Sammler. Und das hat Beltraki auf geschickte Art und Weise umgesetzt, indem er einen gekonnten Geschichtenmix aus Fiktion und Facts geschaffen hat. Was heißt das? Also er hat Geschichten erfunden, in denen zum Beispiel reale Bilder da waren, die er gemalt hat, aber als Bilder anderer nach außen getragen wurden. Es gab Sammler als reale Personen, nämlich einen Unternehmer Jäger aus Köln. Die erfundene Sammlung Jäger gab es nicht. Dieser Herr Jäger war auch noch der Großvater von Helene, sodass für die Geschichte ein nahtloser Übergang von Bildern an Helene erfolgt war. In der Realität war das natürlich nicht der Fall. Woher die Bilder kamen, der Kunsthändler, den gab es wirklich. Die Bilder nicht, also zumindest nicht in dieser Provenienz. Und das ist eine ganz geschickte Geschichte. Und um das Ganze noch zu untermauern und glaubhafter zu machen, hat er wiederum Geschichten über diese Geschichten erzählt, nämlich in visueller Form, indem er Fotos sozusagen gefälscht hat. Er hat sein Atelier umgebaut, hat Helene in alte Sachen gesteckt, hat alte Möbel drapiert und dieses Bild, was er gemalt hat, an die Wand gehangen, um noch einen Bildnachweis zu haben, dass sich dieses Werk im Besitz der Familie befand. Also wunderbares Storytelling, das funktioniert mit einem Spot auf die Bilder. Beltraki, wie gesagt, selbst kommt dabei überhaupt nicht, tritt dabei überhaupt noch nicht in Erscheinung.
Damals war Beltraki tatsächlich noch der Mann im Hintergrund, der irgendwie die Fäden gesponnen hat. Hätte man vor, weiß ich nicht, 12 Jahren jemanden gefragt, wer ist Wolfgang Beltraki, hätte wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung gesagt, keine Ahnung. Das hatte sich dann recht schnell geändert. Nämlich 2011 ist er aufgeflogen und spätestens, glaube ich, 2014, als dann auch die Doku über das Ganze rauskam, ist ja Beltraki wirklich bekannt geworden. Auch in vielen Schichten der Bevölkerung.
Das kann man so sagen. Und man muss Der Fairness halber sagen, aufgeflogen ist er nicht mit seinen Geschichten, er ist aufgeflogen, ja, mit einem Materialfehler sozusagen und sich ändernden Technologien, dies feststellen zu können. Also die Geschichten haben funktioniert und für Betraki funktionieren sie im Grunde immer noch. Diesmal, also jetzt nicht mehr mit Spot auf die Bilder, sondern mit Spot auf ihm selbst, denn mit dem Fälscherprozess ist er natürlich nach außen getreten, wie du schon gesagt hast, mit einem Film, aber auch mit Artikeln, einem großen Spiegelartikel, der ganz bekannt ist. Und das Faszinierende ist, wie Beltraki sich nun in Geschichten nach außen bringt. Einmal medial, klar, in Film, in TV, in Büchern, in Artikeln, aber auch als Mensch, da gibt er sich sehr geheimnisvoll, auch sehr gelassen, nonchalant. Er lässt das Genie schon auch ein Stück weit nach, ja, raushängen, sagt man so. Ne? Er trägt das Genie auch gern nach außen. Er spielt mit seiner Geschichte, der Fälschergeschichte, ne? Mit seiner Fertigkeit, auch damit den Kunstmarkt überlistet zu haben. Eine wirkliche Entschuldigung wird man von Beltraki auch nicht hören.
Ich denke auch nicht, dass er, also er weiß, dass er was falsch gemacht hat, sicher. Dafür musste er ja auch, wurde er ja auch ganz klar bestraft. Aber ich denke nicht, dass er das unbedingt als was Verwerfliches sieht, was er da gemacht hat. Müssen wir jetzt nicht bewerten, aber ja, so es ist hochinteressant, dieser frühere Fälscher aus dem Untergrund, ich habe es gern so verglichen, steigt empor als Phönix aus der Asche und dieser ganze Skandal, der ja riesig war, oder immer noch ist, den hat er auch ganz geschickt als Marketinginstrument für sich genutzt. Ich habe mich gefragt, wie das funktioniert, weil es war ja schon ein millionenschwerer Betrug, den er da abgezogen hat. Und ich glaube einfach, es funktioniert auch, weil sich das Mitleid der Menschen im Hinblick auf diesen millionenschweren, aufgeblasenen Kunstmarkt wirklich in Grenzen hält. Also so diese Schadenfreude, die ich auch, ich habe viele Kommentare im Internet gelesen zu dem Thema von Lesern und diese Schadenfreude, die da irgendwie schon mitschwingt, ist nicht klein und mit der spielt er auch gekonnt.
Das ist natürlich richtig. Also die Kritik am Kunstmarkt haben wir wahrscheinlich, seit es den Kunstmarkt gibt. Und man hat mit diesem Kunstmarkt natürlich auch einen wunderbaren Gegner. Und ein wirklich Millionen-, Milliardenschweres Geschäft, das ja durchaus auch Kritik oder der Kritik würdig ist, in welcher Form auch immer, ob es nun in Form von Fälschungen sein muss, sei dahingestellt. Ein Skandal natürlich geht auch immer. Aber es ist, meine ich, das Zusammenfinden von Sympathie und Genie, das die durchaus vorhandenen negativen Seiten in den Hintergrund drängt. Man liebt Beltraki einfach. Warum? Weil man Geschichten liebt, weil man Genies liebt und weil man diese angenehme Frechheit liebt, denke ich. Und er stilisiert sich zum Genie. Er hat natürlich dieses unheimliche Können. Er kommt auf der einen Seite ruhig und gelassen rüber, überhaupt nicht bescheiden, trägt aber wiederum nach außen, dass ihm Ruhm, Geld, Luxus völlig egal wären. Kriminell, ja, wie gesagt, ein bisschen. Und er erzählt wunderbare Anekdoten. Ja? Er stellt sich mit Picasso auf eine Stufe. Er erzählt diese Vatergeschichte, die auch immer wieder an Picasso erinnert. Also er ist früh schon so gut in seiner Malerei, dass sein Vater aufhört zu malen. Alle diese Dinge, das sind so Topper, die findet man schon in der griechischen Biografie wieder. Also er macht das ganz geschickt und er macht es auf eine Weise, also er kommuniziert das 360 Grad. Rundum, er trägt genau das alles nach außen und ganz geschickt und auf sämtlichen Kanälen.
Damit stellt sich natürlich die Frage, ist Beltraki ein Marketing-Genie? ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es ist oder vielmehr seine Frau. Wir befinden uns ja in diesem Jahr im Beltraki-Jubiläumsjahr auf allen Ebenen. 70. Geburtstag, 10-jähriges Fälscher-Outcoming-Jubiläum. Er hat schon in den letzten Jahren, glaube ich, seinen Fame als krimineller Fälscher sehr erfolgreich genutzt. Ich habe aber auch festgestellt, dass es im Grunde genommen in den letzten 2 Jahren recht ruhig um ihn geworden ist. Ich glaube, das ändert sich in diesem Jahr. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, wie es danach weitergeht. Wir finden Wolfgang Beltraki aktuell bei Instagram mehr oder weniger aktiv. Wir finden zahlreiche sehr gut geklickte Videos auf YouTube. Es gibt Merchandise-Artikel, zum Beispiel T-Shirts, die man exklusiv über seine betriebene Website bestellen kann. Und ich muss immer wieder feststellen, dass seine Geschichte im Prinzip in den letzten Jahren eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat. Sie ist nach wie vor sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz kommen wir immer wieder auf die Dokumentation von 2014 zurück, die dem Ganzen, glaube ich, nochmal den finalen Anstoß gegeben hat und immer noch sehr viel geschaut wird. Und darin sehen wir ja, wie Beltraki das Fälschen tatsächlich zur Kunst erhebt. Und die Dokumentation gewährt uns wirklich exklusive Einblicke in das Atelier des Meisters persönlich. Diese Transparenz, finde ich, die man darin erlebt und wie man im Bewegtbild in diesen Prozess des Fälschens einbezogen wird, ist aus meiner Sicht sehr, sehr faszinierend. Und dort werden ja auch verschiedene Szenarien eben dieses Fälscherprozesses nachgestellt und eben das versetzt uns auch irgendwie ins Staunen und nimmt uns mit auf eine sehr emotionale und spannende Geschichte. Das gepaart mit dem klassischen Humor Beltrakis, mit Fachwissen, ja, und seiner manchmal auch sehr unspektakulären Art, Dinge zu erzählen, hat das Ganze, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht. Ich habe mich im Nachgang gefragt, würde ich mir einen Beltraki kaufen? Wie sieht es bei dir aus, Manuela? Würdest du dir einen echten Beltraki kaufen?
Die Frage habe ich mir in der Tat auch gestellt und es kommt ein wenig darauf an, A, bin ich mit dem aktuellen Werk des Künstlers nicht vertraut, nicht so vertraut, dass ich sagen würde, zeichnet sich schon eine eigene, wie er auch immer so schön sagt, Handschrift ab. Nichtsdestotrotz ist natürlich Beltraki ein wunderbarer Maler, aber seine Kunst hat für mich auch etwas von, naja, zur Schaustellung. Also es geht mehr um den Namen Beltraki als um die Kunst, was ich so sehe bis jetzt. Und dann geht es für mich natürlich ein Stück weit in den Deko-Bereich rein, ja. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich dasselbe Geld, glaube ich, eher für einen echten Künstler ausgeben, außer ich sehe, wie gesagt, das Werk Beltrakis als ein neu entwickeltes. Und da stellt sich für mich im Moment die Frage, und da sind wir, glaube ich, auch bei dem, wo was du vorher gesagt hast, es ist ruhig um ihn geworden. Er ist natürlich ein Maler, jetzt nur noch Maler, nicht mehr Fälscher. Und er muss, und er hat ein gewisses Alter, er wird jetzt 70. Ist jetzt 10 Jahre als Beltraki unterwegs und muss natürlich, und das sehr spät, seine eigene Handschrift, denke ich, ein Stück weit erst finden. Und damit ist er gut beschäftigt und er muss seinen Lebensunterhalt, wie nun jeder normale andere Maler, auch bestreiten, was, wie wir alle wissen, in der Regel nicht einfach ist. Und dafür sucht er natürlich die Wege wie T-Shirts verkaufen etc. Auch da ist er sehr breit aufgestellt, wie seine Fälschertätigkeit es auch war. Und möglicherweise ist es ja deshalb auch etwas ruhiger um ihn geworden. Denn letztlich die Fälschergeschichte, denke ich, ist erzählt. Und sie ist oft erzählt, sodass die Frage wirklich nun steht. Was hat uns Beltraki denn eigentlich heute noch zu sagen? Hat dir Beltraki was zu sagen noch?
Ja, tatsächlich habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr steht ja die Frage im Raum, was kann uns Beltraki noch Neues erzählen? Und medial wurde ja seine Fälschergeschichte, seine Geschichte als Fälscher, wirklich von A bis Z durchgekaut in diversen Fernsehshows. Interessant fand ich auch noch, dass seine Geschichte als Fälscher über Dreisat ja auch nochmal in einen anderen Kontext gesetzt wurde. Dort hat er ja Prominente porträtiert mit der Handschrift berühmter Künstler. Ich denke, dass dieses Jahr was kommen wird. Und ich denke, dass seine Geschichte medial auch in unterschiedliche Rahmen gesetzt werden kann. Nur ich glaube nicht, dass ich noch zum 200. Mal erzählt bekommen möchte, wie das jetzt genau mit der Fälschung funktioniert hat. Und das war ja immer so das Faszinosum an ihm. Und es bleibt interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Also hat er für dich noch was zu sagen?
Ja, Bertraki hat für mich ganz klar noch was zu sagen, liebe Manuela. Nämlich spätestens dann, wenn ich mich auf eine gewisse Metaebene begebe und schaue, was kann mir die Geschichte, die Biografie und auch die darin implementierten Geschichten, seien sie nun echt oder konstruiert, erzählen. Denn spätestens und ja besonders im Hinblick auf Marketing wird klar, dass Storytelling, also das gezielte Erzählen von Geschichten, mich und meine Unternehmung, mein Produkt erst zu einer Marke macht, zu einer unverwechselbaren Marke. Ja, und des Weiteren zeigt diese unverwechselbare Marke Beltraki auch, dass diese Stories, die ja da sind, gezielt und gekonnt eingesetzt werden müssen. Aus meiner Sicht im Idealfall im Rahmen einer 360-Grad-Kommunikation. Unsere ganz individuellen Geschichten machen uns ja erst unverwechselbar. Unsere Unternehmung und unser Produkt zu einem Unikat. Und ich denke, wir haben alle etwas zu berichten. Auch wenn dies für Unternehmer und Unternehmen häufig nicht direkt klar wird. Ja, und um abschließend nochmal auf Beltraki zurückzukommen. Er positionierte ja in der Vergangenheit seine Geschichten ganz bewusst. Und so denke ich, wer weiß, was da noch kommt. Besonders jetzt in diesem Jubiläumsjahr. Denn ein wirklich guter Geschichtenerzähler hat ja stets irgendwie noch eine spannende Geschichte in der Schublade.
Ja, also ich denke auch, dass Beltraki uns doch noch einiges zu sagen hat. Und zum einen denke ich über Kunst, denn kaum einer ist in dieser Breite und in dieser Tiefe, in stilistisch wie im Arbeiten in die Kunst eingestiegen und geht jetzt nochmal komplett den neuen Prozess an, sich selbst zu entdecken. Also ich denke, er hat viel über Malerei zu erzählen immer noch. Schauen wir mal, ob er damit nach außen geht. Und letztlich kann er uns auch viel über eine Lebensgeschichte erzählen. Ja, über das, wie gehe ich denn mein Leben an? Wie gehe ich damit um, wenn ich auf Abwege gerate? Wie komme ich wieder auf den rechten Weg zurück? Komme ich es überhaupt? Und wenn ich dazu forciert werde, sozusagen, wie gehe ich damit um? Und ich denke, auch da als Persönlichkeit hat Beltraki noch einiges in petto.
Im Prinzip, ja, verkörpert er auch eine moderne Heldengeschichte, obwohl er gar nicht so Held ist, aber doch Held zu sein scheint.
Das ist richtig, ja.
Gut, liebe Manuela, dann wünschen wir an dieser Stelle Wolfgang Beltraki nochmal alles Gute von Herzen und sind gespannt, was in diesem Jubiläumsjahr so passieren wird.
Genau. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.